Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Schon in der Einführungssendung zum 2. Korintherbrief habe ich auf eine Eigentümlichkeit hingewiesen, die diesen Brief von den anderen Briefen des Apostels Paulus unterscheidet. Und zwar hat Paulus beim Schreiben offenbar mehr als sonst seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Deshalb wirkt der Aufbau des 2. Korintherbriefes weniger systematisch. Mehrmals bekommt man sogar den Eindruck, dass Paulus auf irgendein Nebenthema zu sprechen kommt, das dann unverhofft zum Hauptthema wird. Aus diesem Grund ist es gar nicht so einfach, den 2. Korintherbrief in mehrere Hauptabschnitte einzuteilen, die den Sinn und Zweck dieses Schreibens besser erkennen lassen. Dennoch habe ich es versucht, indem ich die Kapitel 1 bis 7 dem Thema Trost zugeordnet habe. Einerseits geht es da um den Trost Gottes, der Christen dazu ermutigt, ihr Leben anzupacken, dann aber auch um den Trost, den Christen sich gegenseitig durch Wort und Tat geben können. Den 2. Hauptabschnitt, bestehend aus den Kapiteln 8 und 9, haben wir innerhalb dieser Sendereihe gerade hinter uns gelassen. Hier steht die Geldsammlung zugunsten der bedürftigen Christen in Jerusalem im Mittelpunkt, zugleich aber auch grundsätzlich die Freigebigkeit der Christen. Und schließlich die Kapitel 10 bis 13, die jetzt noch vor uns liegen. Da geht es einerseits um die Berufung des Paulus zum Apostel, zugleich aber auch um die Führung Gottes, die jeder Christ erleben kann. Die Kapitel 10 bis 13 bilden den letzten Hauptabschnitt des 2. Korintherbriefes. Noch einmal wendet sich Paulus den Vorwürfen zu, die einige aus der Gemeinde in Korinth gegen ihn erhoben haben. Seine zum Teil schroffen Worte wirken auf manche Bibelleser ziemlich befremdlich, weil man eigentlich davon ausgehen konnte, dass sich mittlerweile alle Beteiligten miteinander versöhnt haben. Warum Paulus sich erneut verteidigt, ist nur schwer nachzuvollziehen. Manche Theologen sind der Ansicht, dass die vor uns liegenden Kapitel möglicherweise ein Teil des sogenannten Tränenbriefes sind. Den hat Paulus vermutlich in der Zeit zwischen dem 1. und dem 2. Korintherbrief an die Korinther geschickt, und zwar unter vielen Tränen, wie er später im 2. Korintherbrief anmerkte. Dieser Brief muss einige sehr heftige Anschuldigungen und Zurechtweisungen enthalten haben. Deshalb eben auch der Gedanke, dass die vor uns liegenden Kapitel 10 bis 13 ein Auszug aus dem Tränenbrief sein könnten. Dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass es zum Beispiel in Kapitel 12 einen direkten Bezug auf Kapitel 8 gibt. Diesen Bezug dürfte es aber eigentlich nicht geben, wenn Kapitel 12 zum Tränenbrief gehören würde, der ja schon früher verfasst wurde. Es gibt noch einen weiteren Erklärungsversuch dafür, warum sich Paulus erneut gegen Vorwürfe aus den Reihen der Korinther verteidigt. Und zwar könnte es sein, dass er neue Nachrichten aus Korinth bekommen hat, während er noch mit der Abfassung des 2. Korintherbriefes beschäftigt war. Dass er diesen Brief innerhalb von nur einem oder zwei Tagen geschrieben hat, ist ja tatsächlich kaum zu erwarten. Ein dritter Erklärungsversuch dafür, warum sich Paulus erneut gegen Vorwürfe zur Wehr setzt, scheint mir allerdings noch einleuchtender zu sein. Und zwar hat Paulus es ja mit einer Gemeinde zu tun, in der es offensichtlich innere Spannungen gibt, auch wenn eine äußere Spaltung verhindert werden konnte. So heißt es etwa gleich im 1. Kapitel des 1. Korintherbriefes: Es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Dieser Streit könnte nach wie vor ein Thema in der Gemeinde sein. Unter anderem geht es dabei um die Autorität des Apostels Paulus, die von der Mehrheit der Christen in Korinth niemals in Frage gestellt wurde. Aber eine Minderheit stellt sich möglicherweise noch immer gegen ihn. Demnach könnte es sein, dass sich Paulus mit den ersten 9 Kapiteln des 2. Korintherbriefes vor allem an die Mehrheit in der Gemeinde wendet, die ihn unterstützt. Und dass er sich in den nun vor uns liegenden Kapiteln 10 bis 13 vor allem an seine Kritiker wendet. Trotz mancher schroffen Worte geht es ihm dabei nicht um eine weitere Abgrenzung von ihnen, sondern im Gegenteil. Paulus versucht, diese Christen für sich zu gewinnen, um der Einheit in der Gemeinde willen und weil Paulus sich sicher ist, dass er von Jesus Christus ins Apostelamt berufen wurde. Hören Sie nun aus Kapitel 10 den ersten Vers. Paulus schreibt: Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch bei der Sanftmut und Güte Christi, der ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, aber mutig, wenn ich fern von euch bin. Dieser Vers ist wohl die Antwort auf einen Vorwurf, mit dem Paulus, mal offen, mal hinter vorgehaltener Hand, konfrontiert wurde. Nämlich, dass er in seinen Briefen kein Blatt vor dem Mund nimmt, aber bei seinen Besuchen vor Ort spielt er dann den sanftmütigen Glaubensbruder. Tatsächlich kann es sein, dass viele aufgrund seiner Briefe einen wortgewaltigen Redner erwartet haben, der allein schon durch seine äußere Gestalt ein gewisses Maß an Autorität ausstrahlt. Doch dann war da ein unscheinbarer Mann zu ihnen gekommen, der als Zeltmacher tätig war, der bei seiner körperlich anstrengenden Arbeit schwitzte und der sich die Hände schmutzig machte. Seine Zelte verkaufte er auf dem Marktplatz und kam nebenbei mit vielen Leuten ins Gespräch. Nicht nur mit den Gebildeten, sondern auch mit ganz einfachen und armen Menschen. Damit entsprach Paulus ganz gewiss nicht der Vorstellung, die sich manche Christen von einem echten Apostel gemacht hatten. Dabei verhielt er sich doch ganz ähnlich wie Jesus, der als Sohn eines Zimmermanns ebenfalls gewohnt war, körperlich schwer zu arbeiten und der zeitlebens den Kontakt zu ganz bodenständigen Leuten gesucht hatte. Dennoch vermuten einige Christen aus der Gemeinde in Korinth, dass Paulus nicht aufrichtig zu ihnen ist. Sie stören sich daran, dass er so bescheiden und zurückhaltend auftritt, wenn er bei ihnen zu Besuch ist, dann aber aus der Ferne Briefe schreibt, die an Deutlichkeit kaum zu überbieten sind. Dass ihre eigenen Erwartungen an Paulus falsch sein könnten, auf diese Idee kommen sie offenbar nicht. Paulus wiederum möchte den Kontakt zu seinen Kritikern nicht abreißen lassen. Deshalb betont er in Vers 1, dass er sie auch aus der Ferne bei der Sanftmut und Güte Christi, wie er sich ausdrückt, ermahnen will. Schließlich gehört das Ermahnen und Zurechtbringen zum Dienst eines echten Apostels dazu. Ganz ähnlich wie damals der Apostel Paulus stehen heute manche Pfarrer, Pastoren und Priester in der Kritik, weil sie sich den Vorstellungen und Wünschen bestimmter Leute nicht beugen wollen. Dass es zu ihrem Amt dazugehört, Missstände beim Namen zu nennen und geistlichen Fehlentwicklungen entgegenzutreten, will man ihnen oftmals nicht zubilligen. Aber was sonst macht denn die Autorität ihres Amtes aus? Etwa die Amtstracht, die manche von ihnen tragen? Ganz gewiss nicht. Es gibt Geistliche, die beispielsweise bei Gottesdiensten einen Talar tragen, die aber jegliche göttliche Autorität vermissen lassen. Umgekehrt kann auch ein Geistlicher in Alltagskleidung durch sein Verhalten zeigen, dass er auf Gottes Wort vertraut und sich durch den Heiligen Geist leiten lässt. Ich komme nun zu Vers 2 unseres Bibeltextes. Weiter schreibt Paulus: Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und die Kühnheit zu gebrauchen, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten. Dieser Vers spricht meines Erachtens dafür, dass sich Paulus in den Kapiteln 10 bis 13 tatsächlich an seine Kritiker wendet, während die Kapitel davor an die Mehrheit der Korinther gerichtet waren, die seine Autorität als Apostel anerkennen. Paulus möchte, wie er schreibt, gegen einige vorgehen, die seinen Wandel für fleischlich halten. Das heißt, ihnen gefällt offensichtlich nicht, dass dieser Apostel verschwitzt und mit dreckigen Händen auf den Marktplatz steht und seine handgemachten Zelte verkauft. Paulus hält ihnen entgegen, Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Damit stellt Paulus klar, dass auch die gröbste Schmutzarbeit einen Menschen nicht innerlich verunreinigt. Der Begriff Fleisch wird in der Bibel übrigens auf dreierlei Weise verwendet. Einmal ist damit das Fleisch gemeint, das zusammen mit den Knochen einen Großteil des menschlichen Körpers ausmacht. Als fleischlich bezeichnet man aber auch die negativen Eigenschaften, die typisch sind für die menschliche Wesensart. Hier wird also der Bereich der Psychologie berührt. Und dann wird der Begriff Fleisch auch noch verwendet, um einen geistlichen Zustand zu umschreiben. So spricht man etwa von der Schwachheit des Fleisches, wenn man damit ausdrücken will, dass der Mensch für allerlei Versuchungen anfällig ist. Rein äußerlich betrachtet lebt Paulus also im Fleisch. Das heißt, er lebt von seiner eigenen Hände Arbeit und verzichtet darauf, sich von den christlichen Gemeinden ein üppiges Apostelgehalt auszahlen zu lassen. Aber diese Tatsache ändert nichts daran, dass er, wie er in Vers 3 schreibt, nicht auf fleischliche Weise kämpft. Denn Paulus versteht seinen Dienst als einen geistlichen Kampf, wie er ab Vers 4 weiter ausführt. Dort schreibt er, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Zu den wichtigsten Waffen, die Paulus im Kampf für Gott verwendet, gehört das Wort Gottes. Wenn Paulus kein Vertrauen hätte auf das Wort Gottes, dann wäre er schlichtweg hilflos gewesen, als er zum ersten Mal nach Korinth kam, in eine Stadt der Philosophie und fremder Religionen. Sicher kennen Sie diesen bekannten Abschnitt aus dem Epheserbrief, in dem Paulus die sogenannte Waffenrüstung Gottes noch näher beschreibt. Dort heißt es unter anderem, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Überall dort, wo Menschen der Botschaft des Evangeliums kritisch gegenüberstehen, ist diese geistliche Waffenrüstung unverzichtbar. Nur weil Paulus sich stets auf sie verlässt, kann er im Römerbrief mutig schreiben, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Zur geistlichen Waffenrüstung gehört auch der Heilige Geist, der tröstet und führt. Und das Gebet, das in den beiden Korintherbriefen zugegebenermaßen nur beiläufig erwähnt wird. Anders im Epheserbrief, in dem Abschnitt über die Waffenrüstung Gottes. Dort heißt es ausdrücklich, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Zurück zu unserem Bibeltext, zum 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Der nun folgende Vers 6 wird einigen Kritikern des Apostels Paulus bestimmt sauer aufgestoßen sein. Denn er schreibt, so sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Mit anderen Worten, nur wenn ihr als ganze Gemeinde bereit seid, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, ergibt es auch einen Sinn, dass ich euch auf einzelne Verfehlungen aufmerksam mache. Übertragen auf den Straßenverkehr könnte das heißen, solange nicht geklärt ist, ob für alle Autofahrer Linksverkehr oder Rechtsverkehr gilt, braucht man sich über eine abgelaufene Parkuhr nun wirklich nicht aufzuregen. Ob Paulus seine Kritiker unter den Christen darauf hinweisen will, dass sie, bildlich gesprochen, noch immer auf der linken Straßenseite unterwegs sind, obwohl alle anderen rechts fahren? In Vers 7 jedenfalls fordert er sie auf, seht, was vor Augen liegt. Verlässt sich jemand darauf, dass er Christus angehört, der bedenke wiederum auch dies bei sich, dass, wie er Christus angehört, so auch wir. Paulus spricht seinen Kritikern also nicht den Glauben ab, erwartet aber von ihnen, dass sie sich ihm gegenüber genauso verhalten. Eine ganz wichtige Sache, wenn es innerhalb einer Gemeinde zu einem Streit kommt. Denn wenn eine Gruppe der anderen vorwirft, den gemeinsamen Weg des Glaubens verlassen zu haben, driften diese Gruppen häufig noch weiter auseinander. Weiter ab Vers 8. Paulus schreibt, auch wenn ich mich noch mehr der Vollmacht rühmen würde, die uns der Herr gegeben hat, euch zu erbauen und nicht euch zu zerstören, so würde ich nicht zu Schanden werden. Das sage ich aber, damit es nicht scheint, als hätte ich euch mit den Briefen schrecken wollen. denn seine Briefe, sagen sie, wiegen schwer und sind stark, aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Der Wortlaut der Lutherbibel ist vor allem in Vers 8 nicht ganz einfach zu verstehen. Paulus argumentiert hier, dass es keineswegs übertrieben wäre, wenn er sich auf seine besondere Vollmacht als Apostel berufen würde. Zumal er diese Vollmacht ja nicht bekommen hat, um eine Gemeinde, die sich auf Abwegen befindet, zu zerstören, sondern seine Aufgabe besteht darin, sie wieder auf den rechten Weg zu bringen. Aber trotz seiner Vollmacht liegt Paulus nichts daran, seine Kritiker per Brief einzuschüchtern, auch wenn sie behaupten, dass genau das seine Absicht sei. Weiter ab Vers 11. Wer so redet, der bedenke, wie wir aus der Ferne in den Worten unserer Briefe sind. So werden wir, wenn wir anwesend sind, auch mit der Tat sein. Denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber weil sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Diese beiden Verse nehmen Bezug auf das bescheidene Auftreten des Apostels Paulus, das jedoch von manchen offenbar als Schwäche ausgelegt wird. Andere, so schreibt Paulus, offenbar mit einer Prise Humor, empfehlen sich selbst, messen sich an sich selbst und vergleichen sich mit sich selbst. Er dagegen lässt alle wissen, dass die Kraft Jesu Christi in den Schwachen mächtig ist, also auch in ihm, in Paulus. Einige Stellen in seinen Briefen deuten darauf hin, dass er rein äußerlich mit vielen anderen Persönlichkeiten nicht mithalten konnte. Seine eigene Bescheidenheit und sein Festhalten an einer gewöhnlichen Erwerbstätigkeit verstärkten diesen Eindruck noch. Eigentlich sollte man ihm dies zugute halten, denn je bescheidener das Auftreten, desto machtvoller kann die Botschaft des Evangeliums hervortreten. Aber ist es nicht auch heute noch so, dass selbst viele Christen auf Äußerlichkeiten achten und beispielsweise eher ein groß aufgezogenes Festival besuchen als eine schlichte Konferenz mit Bibelarbeiten? Ich lese weiter ab Vers 13. Hier weist Paulus darauf hin, dass er und seine Mitarbeiter trotz ihres bescheidenen Auftretens schon viel bewirkt haben, indem sie nämlich das Evangelium zu den Korinthern gebracht und mit Gottes Hilfe die christliche Gemeinde dort gegründet haben. Paulus schreibt, wir aber wollen uns nicht über alles Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß, das uns Gott zugemessen hat, nämlich, dass wir auch bis zu euch gelangen sollten. Denn es ist nicht so, dass wir uns zu viel anmaßen, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Denn wir sind ja mit dem Evangelium Christi bis zu euch gekommen und rühmen uns nicht über alles Maß hinaus mit dem, was andere gearbeitet haben. Paulus erkennt also an, dass er nicht der Einzige ist, der an der Gemeinde in Korinth mitgebaut hat. Zwar wurde sie unter seiner Regie gegründet, aber dann hat er sich wie ein Missionar auch anderen Aufgaben zugewendet. Die Christen in Korinth sollen aufgrund dessen jedoch nicht glauben, dass Paulus sie vernachlässigen würde. Doch sein vorrangiges Anliegen ist es eben, das Evangelium noch zu anderen Menschen zu bringen, die bisher nichts davon wissen. Weiter ab Vers 15, zweite Hälfte. Wir haben aber die Hoffnung, dass wir, wenn euer Glaube in euch wächst, nach dem Maß, das uns zugemessen ist, dass wir dadurch überschwänglich zu Ehren kommen. Denn wir wollen das Evangelium auch denen predigen, die jenseits von euch wohnen, und rühmen uns nicht mit dem, was andere nach ihrem Maß vollbracht haben. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist tüchtig, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Soweit die Verse 15 bis 18. Wie es scheint, will Paulus das angespannte Verhältnis zu seinen Kritikern dadurch verbessern, indem er ihnen klar macht, warum er ihren Wünschen und Vorstellungen nicht entsprechen kann und auch nicht entsprechen will. Denn als Missionar ist ihm daran gelegen, sich nicht von anderen Leuten abhängig zu machen. Deshalb geht er auch einem weltlichen Beruf nach. Sozusagen vollzeitlich für die Gemeinde in Korinth da zu sein, lehnt Paulus dagegen ab, weil er von Gott den Auftrag bekommen hat, noch weiteren Menschen das Evangelium zu bringen. Was der Gemeinde in Korinth bislang noch fehlt, sind anscheinend Persönlichkeiten, die sich um die Christen kümmern, wie ein Hirte um seine Schafe, und die von allen respektiert werden. Doch gerade an Letzterem scheint es zu fehlen. Die mangelnde Einheit unter den Christen in Korinth ist und bleibt also weiterhin ein großes Thema. Was sich im letzten Teil von Kapitel 10 schon angedeutet hat, wird in Kapitel 11 zur Gewissheit. Der Konflikt zwischen Paulus und einer Gruppe von Christen aus der Gemeinde in Korinth wird durch eine weitere Gruppe von Personen noch verstärkt. Paulus nennt sie in Kapitel 11 Überapostel und sogar falsche Apostel. Wer sie sind und warum Paulus vor ihnen warnt, dazu mehr in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.